Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich sag mal so, entweder kommst du da gut raus, du kommst da raus und hast es geschafft, du hast dein Leben auf die Reihe bekommen, oder du kommst da raus und du hast dein Leben komplett gegen die Wand gefahren.
Soll ich dir mal was über den Kinder- und Jugendnotdienst sagen? Meine persönliche Meinung, ich habe 3 Jahre dort verbracht in diesem Drecksladen. Ne? Feuerbergstraße 43C. Hast du die genaue Adresse? C. Merk dir das.
Ich war 1,5 Jahre zuerst mal auf der Straße in Hamburg oder in irgendwelchen Unterbringungen oder WG-Konstellationen. Mal kurze Zeit, wo ich da unterkommen konnte, aber in erster Linie auf der Straße.
Raus aus der Familie, weg von den Eltern. Wenn Kinder und Jugendliche diese Entscheidung treffen oder Gerichte entscheiden, dass dieser Schritt getan werden muss, dann gibt es dafür meistens gute Gründe. Entweder sind die Eltern nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Oft spielen finanzielle oder psychische Probleme, aber auch körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt in der Familie eine Rolle. Gerade erst meldete das Statistische Bundesamt einen neuen Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen. Über 62.000 Fälle gab es im vergangenen Jahr. Mein Name ist Axel Schröder und für das Wochenendjournal habe ich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Hamburg gesprochen, die es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben, die Hilfe gesucht und gefunden haben. Sie erzählen auch davon, was schiefläuft bei der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg, zum Beispiel in der zentralen Anlaufstelle in der Hamburger Feuerbergstraße. Kinder- und Jugendhilfe, Hamburgs Anlaufstellen am Limit. Das ist unser Thema im Wochenendjournal. Herzlich willkommen. Am S-Bahnhof Lübecker Straße in Hamburg treffe ich Antonia. Sie ist 19 Jahre alt und mit dabei ist auch Bianca Niziura, ihre Betreuerin, Sozialpädagogin bei Auf Kurs Jugendhilfe. Die beiden kennen sich seit 4 Jahren. Warum Antonia damals mit gerade mal 15 Jahren von zu Hause abgehauen ist, erzählt sie auf dem Basketballplatz gleich gegenüber vom S-Bahnhof. Ringsum hohe Gitter, eine Sitzecke am Rand.
Zu Hause gab es einfach ein paar Probleme, weswegen ich selber gesagt habe, es geht so nicht weiter, weil es mich sonst, was weiß ich, wo es noch hintreiben könnte, was mit mir noch passieren könnte. Und da habe ich halt ganz klar meine eigenen Grenzen gesetzt.
Das finde ich ist nicht selbstverständlich, dass man da diesen Mut hat.
Ja.
Magst du erzählen, welche Probleme das waren?
Ich würde nicht sagen, was passiert ist genau. Es war jetzt keine Gewalt oder so im Spiel, aber auch psychische Belastungen sind trotzdem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Man muss nicht immer geschlagen werden zu Hause und deswegen zu Hause wohnen bleiben und sagen, ja, aber es sind meine Eltern und das immer wieder damit rechtfertigen. Man sollte auch gucken, wie es selber einem geht zu Hause und nicht immer die Ausrede mit, ja, aber das sind meine Eltern. Du hast trotzdem in irgendeiner Hinsicht, bist ja noch ein Mensch und deine Rechte hast du ja.
Fast ihr Leben lang hat Antonia allein mit ihrer Mutter gelebt. Der Druck zu Hause war irgendwann zu groß. Ein Streit zwischen Mutter und Tochter reihte sich an den nächsten. Sie folgt dem Rat ihrer Lehrerin und meldet sich beim Jugendamt. 2 Monate muss sie warten, muss hartnäckig bleiben.
Und als ich dann noch mal ein, zwei Mal Druck gemacht habe, dann auf einmal hat sie mich direkt, also meine Jugendamtsfrau direkt vom Jugendamt mich angerufen, hat gesagt, hier ist eine Wohngruppe, lass uns die angucken.
Das erste halbe Jahr kommt Antonia dort unter, wo sich viele Hamburger Kinder und Jugendliche wiederfinden, wenn es schnell gehen muss, in der Feuerbergstraße. Der Gebäudekomplex im Hamburger Norden ist die zentrale Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes des KJND in der Hansestadt.
Da lebt man mit Menschen zusammen, die man vorher auch nicht kannte.
Also für mich war das gar kein Problem. Natürlich hat sich das nur verletzt, dass du nicht mehr in deinem Familienhaushalt bist. Und ich wusste, wie es weitergeht mit dem Kontakt. Aber in dem Moment wolltest du ja auch weg und wolltest den Abstand.
Seit 1911 werden in der Feuerbergstraße junge Menschen untergebracht. Im vergangenen Jahrhundert sogenannte schwer erziehbare Mädchen. Heute Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Immer wieder macht die Einrichtung Schlagzeilen. 2013 wird bekannt, in einem Teil der Einrichtung der geschlossenen Unterbringung kam es zu Einweisungen ohne Richterbeschluss. Und es gab Fälle, in denen das Personal den Bewohnern ohne ärztlichen Rat Psychopharmaka verabreicht hat. Heute werden in der Feuerbergstraße zwar keine Menschen mehr eingesperrt, aber die zentrale Einrichtung für Kinder und Jugendliche steht weiter in der Kritik. Im vergangenen September appellierte das Personal in einem Brandbrief an die Sozialbehörde, Zitat, wir können nicht mehr und hoffen, dass sie uns unterstützen. Wir stehen allein auf weiter Flur und wurden angewiesen, die Turnhalle mit Kindern zu befüllen. Zitat Ende. Antonia kam in der Feuerbergstraße aber gut zurecht.
Es war wirklich nur eine Woche lang, dass ich erstmal nicht aus meinem Zimmer so richtig rausgekommen bin und so und erstmal so gucken musste. Nach einer Woche war ich dann so, als hätte ich da schon ein Jahr gelebt. War mit allen schon gut, alle haben sich unterhalten. Ist wie eine Klassenreise. Man kennt die Schüler auch nicht richtig und irgendwie befreundet man sich dann auf der Klassenreise, die so ein bisschen endlos geht.
Aus der Feuerbergstraße zieht Antonia in eine der dezentral gelegenen Jugendwohnungen von Aufkurs Jugendhilfe, einer von vielen gemeinnützigen Trägern in Hamburg. Von hier aus plant Antonia an der Seite von Betreuerin Bianca Niziura die nächsten Schritte.
Und dann haben wir halt einen Zeitstrahl gemacht, wie es mein Traum wäre zu leben. Also mein Traum, wann ich meinen Abschluss gehabt hätte, wann ich mein eigenes Business aufgebaut habe, wann ich Kinder habe, sag ich mal. Und einmal die realistische Version. Und das öffnet dir schon so die Augen, dass das, was du dir erträumst, nicht wirklich in der Realität umsetzbar ist.
Antonia überlegt, welche Ausbildung zu ihr passen könnte. Bringt Ordnung, bringt ein Ziel in ihr Leben. Aber der Alltag in der betreuten Wohngruppe ist dann doch kein unbeschwertes WG-Leben, eher eine Zweckgemeinschaft auf Zeit.
Da sind auch noch viele junge Personen, die auch viel Scheiß erlebt haben und deswegen vielleicht nicht der beste Freund sind in dem Moment, nur weil sie so wirken. Und viele Menschen kommen und gehen. Es ist ein Wechsel, ein Hin und Her mit Betreuern, mit Kindern. Man sollte sich verstehen mit jedem, man sollte aber immer aufpassen.
Antonia profitiert von sozialpädagogisch geschulten Ansprechpersonen, mit denen sie Perspektiven für ihr Leben entwickelt, die immer ein offenes Ohr haben. Trotzdem gibt es in den Jugendwohnungen Probleme. Viele Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben zu wenig Respekt vor dem Betreuungsteam, findet Antonia. Und klar ist auch, alle WG-Mitglieder bringen Erfahrungen mit, die das Zusammenleben nicht einfacher machen.
Sag mal so, entweder kommst du da gut raus, du kommst da raus und hast es geschafft, du hast dein Leben auf die Reihe bekommen, oder du kommst da raus und du hast dein Leben komplett gegen die Wand gefahren, weil da sind auch Kinder, die vielleicht anders sind als du, die Drogen konsumieren, du rutschst da rein. Du lebst 24 Stunden lang mit diesen Menschen unter dem Dach und du kommst immer mit denen irgendwie ins Gespräch, irgendwie in Berührung. Und dann bist du irgendwann abhängig, gehst nicht mehr zur Schule und entweder machst du mit oder du machst da nicht mit.
Du machst da eher nicht mit?
Nee.
Antonias Betreuerin Bianca Niziura nickt. Sie erlebt, dass Drogen im Jugendhilfebereich eine größere Rolle spielen als früher.
Marihuana auf jeden Fall. Cannabis hat zugenommen im Konsum unter jungen Menschen. Und tatsächlich, je nach Verfügbarkeit, auch finanziell, sind wir dann schon auch bei Koks, LSD, Pilzen sowie auch Ketamin.
Ihr Job ist es dann, mit den Jugendlichen nach Wegen aus der Sucht zu suchen oder ganz konkret Termine in Entzugskliniken zu organisieren.
Unsere Jugendlichen werden oft von uns begleitet in die Suchtberatungsstelle oder auch wenn sie sich schon bereit fühlen und ganz mutig sind, wirklich einen klassischen, richtigen Entzug zu machen in der Klinik, wo sie das schrittweise, stückweise lernen. Und das ist mit einem Fingerschnipsen nicht erledigt. Bei den meisten nicht.
Für Antonia ist klar, sie will sich eine Zukunft aufbauen, will bald ausziehen aus der Jugendwohnung in die eigenen vier Wände, will ihre Ausbildung zur Bäckerei-Fachverkäuferin hinter sich bringen. Auch wenn sie mittlerweile wieder mit ihrer Mutter klarkommt, ihren Auszug mit 15 rein in eine Jugendwohnung und weg von der Mutter, diesen Schritt würde sie heute wieder genauso machen.
Es war natürlich für uns beide sehr, sehr hart und eine sehr schwere Zeit. Aber man weiß nicht, ob es wieder so geworden wäre, wie es jetzt ist. Dann hätte ich keinen Cut gezogen.
Das müsste, glaube ich, mit 6, 7 Jahren gewesen sein. Da wurden auch meine Geschwister betreut von 2 anderen Betreuern. Und später kam ich dann zu Bianca, die mich dann betreut hat.
Vanessa ist 22. Ihre kleine Tochter, sehr wach und aufrecht im Kinderbuggy, bekommt einen warmen Kakao. Mit dabei in einem Café in Hamburg-Poppenbüttel ist auch wieder Bianca Niziura von Auf Kurs Jugendhilfe. Sie hat nicht nur die 19-jährige Antonia betreut, sondern sich auch schon um Vanessa gekümmert, als diese noch ein Kind war. Auf Kurs Jugendhilfe betreibt nicht nur über ganz Hamburg verteilte Jugendwohnungen. Die Sozialpädagoginnen und Pädagogen bieten auch die sogenannten im Sozialgesetzbuch garantierten Hilfen zur Erziehung. Sie beraten Familien, helfen bei Konflikten zwischen Eltern und ihren Kindern, suchen nach Lösungen in verfahrenen oder besonders belastenden Situationen. Darum ging es auch bei Vanessa.
Und mit 6, 7, was war der Grund?
Meine beiden Geschwister haben eine Krankheit, die sehr selten ist, wo sich der Körper halb abgebaut hat.
Magst du es noch mal erzählen, was das für eine Krankheit ist? Ich habe überhaupt kein Bild.
Das ist eine Kinderdemenz. Dabei greift sich der eigene Körper ab und die Sinne und alle Organe bauen sich nach und nach ab. Zuerst sind sie erblindet im Grundschulalter und dann langsam verlieren sie dann die Funktion. Also sie werden vergesslicher, die Körperfunktion allgemein schränkt sich ein. Also es folgt bei der Krankheit, dass sie leider von uns gehen. Und das macht es halt umso schlimmer. Und deshalb war diese Jugendhilfe auch für meine Eltern mit sehr hilfreich.
An mehreren Nachmittagen pro Woche wurden die Kinder zu dritt in den Räumen von Auf Kurs Jugendhilfe betreut. 2 Sozialarbeiter kümmerten sich um Vanessas Geschwister, Bianca Niziura um Vanessa. Als Vanessa älter wird, erkundet sie mit ihrer Betreuerin Hamburg, lernt von ihr, wie sie mit dem HVV, also mit dem Bus, mit S- und U-Bahnen in der Stadt unterwegs sein kann.
Als ich zu Bianca kam, hat sie mit mir HVV-Rallys gemacht, ging mit mir in Museen, hat Wanderungen gemacht. Und dann ging es auch mal an den Hafen, sind wir mit Fähren gefahren, haben uns alles angeschaut und... Also es sind meine mit schönsten Erinnerungen, weil es hat mich wirklich so schön geprägt und ich habe gelernt und Spaß gehabt. Und das war wirklich wundervoll.
Also es war dann nicht nur Betreuung, Zeitvertreib, sondern dir wurde auch geholfen, damit zurechtzukommen überhaupt mit dieser doch für einen jungen Menschen super schwierigen Situation.
Das stimmt, das war eine große Unterstützung und man kann sich nichts Besseres vorstellen. Weil ich glaube, dass wenn das nicht gewesen wäre, wäre das schon mal ein bisschen schwerer gewesen. Auch mit der Verarbeitung der Gefühle, wie geht's weiter und allem drum und dran. Aber auch für meine Eltern war es immens wichtig, weil sie halt, wenn die beiden was unternehmen konnten, wussten sie, sie haben jetzt Spaß. Und meine Eltern konnten dann auch mal kurz mit dem Kopf ein bisschen runterfahren. Natürlich nicht komplett, man macht sich immer Sorgen um seine Kinder. Aber sie wussten, sie haben Spaß, sie haben Freude und man kümmert sich gut um sie.
Bianca Niziura hört ihr aufmerksam zu, hält Vanessas Kind mit einem Milchbrötchen bei Laune. Zu oft, sagt die Sozialpädagogin, wird immer noch unterschätzt, wie Geschwister von Menschen mit Behinderung selbst unter Druck geraten können. Wie sie sich selbst mit Verantwortungsgefühl überfrachten, sich zurückziehen, manchmal hilflos, manchmal wütend auf den eigenen Bruder, die eigene Schwester sind. Auf eine Behinderung, die sich niemand gewünscht hat, die einfach da ist, die ein Familienleben auf den Kopf stellen kann.
Das war natürlich immer auch ein wichtiger Aspekt, langsam zu lernen. Meine Geschwister können die Dinge nicht mehr so gut, was sie vorher konnten. Ein Puzzle legen war dann plötzlich nur noch 30 Teile, was die Schwester geschafft hat. Oder auch mit anderen ungefähr Gleichaltrigen zu gucken, wie komme ich in Kontakt. Und wie bleibe ich vielleicht auch im Kontakt? Also wie kann ich lernen, dass ich trotz meiner schweren Themen auch eine gewisse Leichtigkeit haben kann?
Meistens dauern die Hilfestellungen, die Hilfen zur Erziehung, nicht länger als 2 Jahre. Im Fall von Vanessa und ihren Geschwistern waren es 12 Jahre. Heute treffen sich die beiden Frauen immer noch alle paar Monate, halten Privatkontakt, gehen Kaffee trinken. Wenn es um die von der Sozialbehörde finanzierten Hilfen zur Erziehung geht, stehe Hamburg gut da, findet Bianca Niziura.
Insgesamt würde ich tatsächlich sagen, haben wir für die Familien, die wirklich auch Unterstützung für sich einzeln im System halt brauchen bei schwierigen Situationen, in Erziehungsfragen und, würde ich sagen, gibt es schon sehr viel Gutes.
Viele wichtige Einrichtungen sind aber weit über die Stadt verteilt. Hilfebedürftige Menschen müssen also oft lange Touren auf sich nehmen, um Unterstützung zu bekommen. Und oft fehlt den Familien auch das Geld für besondere Ausflüge ihrer Kinder mit den Betreuerinnen und Betreuern. Für ein Eis, für einen Trip mit dem Tretboot auf der Alster, für Kinotickets, erzählt Bianca Niziura. Die Freude an ihrer Arbeit trübt das aber nicht.
Ich mag besonders gerne tatsächlich einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist erstmal das A und O, mich auf neue Menschen einzustellen, mich in neue Familiensysteme auch ein bisschen einzufuchsen, die kennenzulernen und tatsächlich auch mit einer klaren Haltung, dass das uns allen jederzeit so gehen kann. Ich glaube, das ist nichts, was beschämend ist, nichts, was schlimm ist, sondern halt ein normaler Bestandteil des Lebens ist. In herausfordernden oder auch überfordernden Situationen sich Unterstützung zu holen.
Die Einrichtung geöffnet um 16 Uhr und meistens ist es tatsächlich so, dass die ersten schon vor der Tür warten und die sind dann reingekommen und jetzt wurde gerade eben das Essen aufgetischt und heute gibt es Tomatensoße mit Fleischspälchen und Nudeln.
Ich bin im Kids zu Gast, eine Anlaufstelle für Straßenkinder in St. Georg, nur einen Steinwurf vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Stefan arbeitet hier als Sozialpädagoge in der Küche. Rings um den großen Tisch sitzen 6 Jugendliche. Die einen plaudern über die letzten Neuigkeiten, über ihren Tag. Die anderen essen still, ganz für sich.
Das ist tatsächlich der Standard hier. Denn für viele ist die Versorgung nicht so selbstverständlich wie für andere Kinder vielleicht überall in Deutschland. Für viele ist das auch die erste Mahlzeit am Tag.
Was ist genau dein Job hier im Kids?
Ja, mein Job ist heute hier, dass ich diesen offenen Bereich begleite. Ich habe davor schon die Beratungsschicht hier mitgemacht. Das heißt, die Jugendlichen können hier auch in der Zeit von 13:30 bis 15:30 herkommen und sich zu verschiedenen Themen mit beraten lassen. Sei es um Schulplatzsuche oder Kontakt zu einer Anwältin oder zu den Eltern. Solche Anliegen werden dann in der Zeit bearbeitet.
Im Kids können die Jugendlichen ihre Wäsche waschen, den Trockner benutzen. Es gibt Schließfächer für alle, die ihre 7 Sachen sicher aufbewahren wollen. Dazu Duschen, einen Billardtisch und einen Aufenthaltsraum, ein bisschen Wohnzimmer. Auf dem Flachbildfernseher läuft Spider-Man. Auf dem Sofa hat eine junge Frau die Beine hochgelegt, den Film im Blick. Im Sessel gegenüber ein junger Mann, der auf sein Smartphone starrt. An der Wand hängen in einem goldenen Rahmen die 10 goldenen Regeln des Kids.
Ich darf das mal vorlesen. Keine Drogen, keine Gewalt, spricht für sich selber. Bitte keine Diebstähle hier drin. Wir bitten auch darum, keine Hehlerware, also keine geklauten Sachen mit zu uns zu bringen. Und bitte keine Waffen mitbringen, wenn man irgendwelche Messer hat, dann muss man die abgeben. Und ganz wichtig auch, wir achten auf einen respektvollen Umgang und gewaltfreien Umgang untereinander, das heißt die Jugendlichen untereinander und auch uns gegenüber.
Wer sich nicht an diese Regeln hält, wird angesprochen, muss sich erklären und vor allem verstehen, wer die Regeln immer wieder bricht, der oder die muss draußen bleiben. Eine seltene Ausnahme ist das, erzählt Sozialpädagoge Stefan, nicht die Regel. Das Kids versteht sich als niedrigschwelliges Angebot an Jugendliche, die keinen festen Wohnsitz haben, die bei Freunden untergekommen sind oder auf der Straße leben. Wer vorne klingelt, wird reingelassen. Die Jüngsten sind 12 Jahre alt, das ist die Ausnahme. Die meisten sind 15, 16, 17, die Ältesten knapp über 18 Jahre alt. Wer regelmäßig kommen will, mit dem führt das Kids-Team Aufnahmegespräche. Welche Probleme treiben die Jugendlichen um? Welche können schnell und welche nur langfristig gelöst werden? Wer aus dem Team kann als Bezugsbetreuerin oder Bezugsbetreuer die Jugendlichen regelmäßig unterstützen? Angelina kommt fast täglich hierher. Sie ist 18, sitzt am Küchentisch, gerade fertig mit dem Essen.
Ich bin, seit ich klein bin, schon Jugendhilfe und dann halt vor 3,5 Jahren nach Hamburg gezogen, ins KJND. Und ein Bekannter von mir ist halt auch hergekommen und der hat mich dann mal mit hergenommen. Und dann hat sich das als ziemlich sinnvoll rausgestellt.
Was ist das Sinnvolle für dich daran? Was macht das aus?
Die Unterstützung, die man hier bekommt. Also nicht einfach irgendwer, der vor einem sitzt und irgendwas predigen will, sondern, keine Ahnung, das Zuhören, dieses drauf eingehen und nicht einfach irgendwo in eine Schublade stecken und abstempeln.
Vor 3,5 Jahren hat Antonia auch eine Zeit lang in der Feuerbergstraße gelebt, der zentralen Anlaufstelle des Kinder- und Jugendnotdienstes in Hamburg.
Viele betiteln, dass das schlimm ist und dass das eingesperrt sein ist. Aber grundsätzlich, wenn man zu den Betreuern da nett ist, dann sind die auch nett zu einem. Natürlich, wenn man hinkommt und irgendwie alles scheiße und voll gegen die geht und anfängt mit Beleidigungen und sowas, dann sind die jetzt auch nicht gerade offen zu einem und sagen, ja hier, ich mach mal eine Sonderausnahme für dich oder so. Man muss abends spätestens, je nach Alter, aber spätestens bis 22 Uhr da sein und danach werden halt die Türen zugemacht. Dann kommt man auch von drin nicht mehr raus, außer die Betreuer machen die halt von oben auf. Die Flure sind videoüberwacht und das Gelände. Hat aber auch alles seine Gründe, weil es sind da ja auch manchmal Jugendliche, die jetzt bestimmte Probleme haben, aggressiver sind als andere oder so und dann auch einfach als Schutz, weil da ist ja auch eine Gruppe für Mädchen da. Wer das nicht videoüberwacht, könnte ja jeder rein.
Also es gibt einem auch ein Gefühl von Sicherheit.
Ja, ja.
Und du hast gesagt, du kannst dir darüber reden, wie es bei dir läuft, wo du gerade stehst.
Was steht für dich an? Was ist der Plan, wenn du einen hast?
Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Unerwartet sogar als Jahrgangsbester. Ich bin gerade umgezogen und ich mache eine Ausbildung als Pferdewirtin im Bereich Haltung und Service.
So zielstrebig wie Angelina sind längst nicht alle Jugendlichen, die das Kids besuchen, erzählt Lisa. Auch sie ist Sozialpädagogin im Kids. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und Sicherheit zu geben.
Das, was unsere Jugendlichen hier sehr gemein haben, ist, dass sie keine Kontinuität im Aufwachsen haben, sondern dass sie sich immer wieder auf neue Bezugspersonen und auf neue Beziehungen einlassen mussten und die eigentlich immer wieder auch gescheitert sind. Also weil sie dann wegen Regelverstößen oder Konsum oder dies, das, wegen besonderem Verhalten nicht zu halten waren in Einrichtungen.
Dabei scheitern die Jugendlichen nicht an sich selbst oder ihrer Vergangenheit, sagt Lisa. Sie scheitern am derzeitigen System der Jugendhilfe in Hamburg. Ein Problem ist dabei der zentrale Standort des Kinder- und Jugendnotdienstes in der Feuerbergstraße. Es gibt ein Haupthaus, ein Mädchenhaus und eine Erstunterkunft für minderjährige Geflüchtete. Der Komplex bietet Platz für insgesamt rund 100 Kinder und Jugendliche. Aber bei dieser Größe, sagt Sozialpädagogin Lisa, kann das Personal in der Feuerbergstraße eben nicht so auf die Jugendlichen eingehen, wie es nötig wäre. Würde es nach ihr gehen, würde der KJND dezentral mit kleinen Einheiten in den Bezirken organisiert werden.
Dass wir Wohngrößen für Jugendliche haben, die so 4 Plätze sind, trotzdem mit pädagogischem Personal gut ausgestattet sind, wo quasi viel individueller auf die Jugendlichen eingegangen werden kann und auch auf die, also diese ganzen Geschichten, die sie mittragen, in ihrem Rucksack geguckt werden kann. Und das würde ich mir wünschen, dass es weniger so große Einrichtungen gibt, weil das ganz häufig was ist, was Jugendliche, die hier sind, nicht können, weil die ja in der Vergangenheit gerade mit Beziehungen und Beziehungen in Großgruppen ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also eigentlich immer nur Exklusion.
Immer wieder gibt es Kritik am Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst, am KJND, an seiner wichtigsten Einrichtung in der Feuerbergstraße. Die Einrichtung sei überfüllt. Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Altersstufen würden dort zu eng aufeinander hocken und trotzdem würden immer noch Plätze fehlen. Wie dramatisch die Situation ist, machte der Brandbrief des Personals im vergangenen September deutlich. Wochenlang habe ich versucht, ein Interview mit der Leitung des KJND zu bekommen, ohne Erfolg. Ich treffe deshalb die Hamburger Sozialsenatorin und SPD-Politikerin Melanie Schlotzhauer und will zunächst wissen, wie sie die aktuelle Situation einschätzt.
Der Kinder- und Jugendnotdienst ist die zentrale Schutzeinrichtung für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und wo wir 3 zentrale Aufgaben haben. Die erste Aufgabe ist der ambulante Notdienst. Das ist, wenn die Jugendämter geschlossen sind, erfüllt der Kinder- und Jugendnotdienst hier die Rolle eines Jugendamtes. Das bedeutet, die sind auch über Nacht da. Der zweite Punkt ist die Unterbringungshilfe. Das sind diese kurzfristigen Inobhutnahmen, die kurzfristige Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und von Familien in sozialen Krisen. Und die dritte zentrale Aufgabe ist die Erstaufnahme. Und die Platzsituation, um jetzt zu Ihrer Frage zu kommen, die ist ja beeinflusst in allen 3 Feldern von 2 wesentlichen Phänomenen. Das erste Phänomen ist, dass wir nach der Ukraine-Krise seit Februar 2022 steigenden Unterbringungsbedarf von Schutzsuchenden haben, einerseits aus der Ukraine, andererseits aber auch aus der ganzen Welt. Und das sind auch minderjährige, unbegleitete Geflüchtete, die werden vom KJND aufgenommen und sind unterzubringen, die werden in Obhut genommen. Und das zweite Phänomen, was wir haben, ist die Belastung von Familien nach Corona. Und deshalb die Zahl der in Obhutnahmen auch an dieser Stelle steigt. Und der KJND ist keine Einrichtung, wo Menschen oder Kinder und Jugendliche auf Dauer verbleiben, sondern soll nur einen Übergang darstellen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen dort vor Ort eine herausragende Arbeit, wo wir aber natürlich auch genau hingucken, wie sehr wird der Kinderschutz eingehalten.
Also ich stimme Ihnen zu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort ganz, ganz viel leisten. Trotzdem gibt es ja auch jede Menge Überlastungsanzeigen.
Das will ich an dieser Stelle gar nicht kleinreden, sondern für mich sind die Überlastungsanzeigen im Kern der Hinweis darauf, wo wir genau hingucken müssen. Und wir müssen einerseits hingucken auf die Situation vor Ort. Wie können wir da Entlastung schaffen? Da haben wir beispielsweise, um Enge zu nehmen, Wohncontainer aufgestellt für die Erstaufnahme auf dem KJND. Die nächste Frage ist, wie gehen wir eigentlich um mit Personalmangel, diesen Fachkräftebedarf, den wir sehen? Und den sehen wir auch im KJND.
Neben der Überlastung des Personals im KJND gibt es noch ein anderes Problem. Wenn es nur eine große zentrale Unterbringung gibt, in der die Kinder und Jugendlichen oft länger als geplant auf einen Platz in dezentralen, kleineren Einheiten warten müssen, dann können dort junge Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig nicht unbedingt gut tun. Kinder, die bislang keine Berührungspunkte mit Drogen oder Gewalt hatten, kommen dann in ein Umfeld, wo beide Probleme eine Rolle spielen. Für Melanie Schlotzhauer ist aber klar, zur zentralen Unterbringung in der Feuerbergstraße gibt es keine Alternative.
Bei aller Kritik, wenn Sie sich dezentral aufstellen, dann haben Sie bei jedem Personalausfall die Frage, können Sie 24/7 gesetzlich garantieren? Können Sie den Schutz für die Mädchen garantieren, den wir jetzt garantieren können?
Aber verstehe ich Sie richtig, am Ende wäre es vielleicht wünschenswert, den KJND bzw. den Standort Feuerbergstraße dezentraler aufzustellen, aber am Ende ist es auch eine Kostenfrage?
Sozialpolitik ist doch immer auch eine Frage, wo sind die finanziellen Mittel, die wir als Stadt aufwenden, für diese Kinder und Jugendlichen wirksam eingesetzt? Und das ist es an dieser Stelle.
Es gibt ein neues Projekt, nämlich die Unterbringung am Klotzenmoorstieg. Was ist das genau für ein Projekt? Was erhoffen Sie sich davon?
Also Casa Luna, so heißt das Projekt, ist eine ganz besondere Einrichtung für Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren, die an der Schnittstelle von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe für eine Zeit untergebracht werden.
Und es gibt von einigen kritisiertes Stufenmodell, was unter anderem auch eine geschlossene Unterbringung möglich machen kann.
Es können auch Kinder aufgenommen werden, wo wir zu Beginn der Maßnahme einen Beschluss des Familiengerichts haben, das ist richtig. Trotzdem gilt auch hier, dass wir eine individuelle Maßnahmeentwicklung machen und dass wir deshalb kein geschlossenes Setting per se haben, sondern eine sehr enge Begleitung und Verzahnung von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe. Wir sprechen ja hier über Kinder, die traumatische Belastungen erlebt haben und die haben in ihrem Verhalten eine hohe Auffälligkeit und benötigen eine ganz besondere Unterstützung.
Aber das, was Sie eben gesagt haben, also Kinder mit Missbrauchserfahrungen, traumatischen Erfahrungen, Gewalterfahrungen, das rechtfertigt ja nicht unbedingt zu sagen, wir brauchen einen geschlossenen Bereich, wo viele Expertinnen und Experten sagen, nee, geschlossen sollte das eigentlich niemals sein.
Wie ich bereits sagte, es können auch Kinder untergebracht werden, die zu Beginn einen familiengerichtlichen Beschluss haben. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass für diese Kinder eine ihren Störungen und Erkrankungen gemäße Unterstützung und Begleitung in pädagogischer und psychiatrischer Hinsicht gewährt wird.
Wir stehen jetzt am Steindamm, das ist in St. Georg, nicht weit vom Hamburger Hauptbahnhof. Wir stehen hier vor einem 5-stöckigen Gebäude. Unten ist ein Gemüsehändler drin, ein Friseurladen und da ist auch Momo untergebracht. Und was Momo ist, das erklären mir jetzt gleich Yuchi, Luca und Simon, die sich nämlich alle bei Momo engagieren. Wir fangen mit Yuchi an. Yuchi, erzähl, wer bist du, wie kommst du zu Momo?
Momo erklärt, nö, das lasse ich den anderen übrig, das mache ich zu oft. Mein Name ist Yuchi, ich bin 21 Jahre alt, bin jetzt seit dem 14.01.2022 bei den Momos.
Ja, also Momo heißt der Momo, the voice of the disconnected youth, ne, die Stimme der abgetrennten Jugend, der entkoppelten Jugend. Und ich bin halt genau so ein Mensch. Ich habe eine Zeit lang sehr zurückgezogen gelebt. Insgesamt so 1-2 Jahre war ich ganz zurückgezogen, außerhalb der Stadt, also ohne Menschen, ganz zurückgezogen.
Hi, ich bin Simon, ich bin 22. Ich war 1,5 Jahre zuerst mal auf der Straße in Hamburg oder in irgendwelchen Unterbringungen oder WG-Konstellationen, mal kurze Zeit, wo ich da unterkommen konnte, aber in erster Linie auf der Straße. In der Zeit ist mir halt auch extrem viel aufgefallen, dass es niemanden, so, also keine wirklichen Stellen gibt, die auf die Probleme der Straße oder auf das, was die Menschen dort so tagtäglich erleben, irgendwie aufmerksam macht.
Am Steindamm in Hamburg-St. Georg haben Yuchi, Luca und Simon ihr Büro, das Momo-Büro. Seit 2014 organisiert die Initiative die Bundeskonferenz der Straßenkinder. Finanziert wird das Hamburger Momo-Büro von der Sozialbehörde. Namensgeberin ist die junge Heldin aus Michael Endes Momo-Roman. Ein Mädchen, das sich auflehnt gegen Effizienzdenken, gegen den Zeitdruck, gegen ein durchgetaktetes, möglichst geordnetes Leben. Wie schwer es sein kann, wenn man nicht geordnet, sondern auf holprigen Wegen ins Leben startet, wo das staatliche Hilfesystem ins Leere läuft oder alles noch schlimmer macht, genau darauf will Momo aufmerksam machen, erzählt Simon.
Ich war das erste Mal in der Kinder-Jugendpsychiatrie mit 14 und danach noch 3 Mal und in noch 2 anderen Kliniken, wo ich ein bisschen älter war. Das waren eher negative Erfahrungen, ja. So, also es wurde besser, als ich schon älter wurde, weil die Standards in Kliniken für Erwachsene einfach anders sind und mit den Menschen anders umgegangen wird. So, aber die Zustände in den Kinder-Jugendpsychiatrien, schwierig, sehr schwierig.
Yuchi, du hast vorhin gesagt, dass es nicht so organisiert ist, Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg, wie das organisiert sein sollte.
Soll ich dir mal was über den Kinder- und Jugendnotdienst sagen? Meine persönliche Meinung, ich habe 3 Jahre dort verbracht, in diesem Drecksladen. Ne?
Wo?
Feuerbergstraße 43C. Hast du die genaue Adresse? C. Merk dir das. So, das ist keine soziale Arbeit, was da stattfindet. Da werden Kinder und Jugendliche irgendwo zu Hause rausgerissen, da reingesteckt. Zu irgendwelchen wildfremden Menschen. Und diese wildfremden Menschen arbeiten gegen dich als für dich. Da ist keine soziale Arbeit von wegen, ja, du hast einen Bezugsbetreuer, du kannst dich an jemanden wandeln oder überhaupt dieses Richtige mit dem Jugendlichen sich auseinandersetzen. Da geht's nur, ja, du hast einen Schlafplatz, du hast dich an unsere Regeln zu halten. So, du bist um 22 Uhr erst gekommen, du kriegst Hausverbot. Und dann bleibst du da, keine Ahnung, bis ja, 14, 15 Uhr darfst du dann ab 8 Uhr morgens dich mal rein, wecken dich 6 Sicherheitsbeamte. Werfen dich aus deinem Bett. Vorher war es deine Mutter, die dich aus dem Bett geworfen hat. Noch freundlich und nett. Auf einmal kommen 6 Beamte und nehmen deine Matratze und werfen dich aus dem Flur.
Und wie alt warst du, als du da Feuer...
15.
Mit 15 in die Feuerbergstraße.
43C. Gott, dass ich immer noch diese Adresse weiß, ey. Ich sag so, in diesen Örtlichkeiten von K&D bin ich an alles gekommen. An Drogen, an Diebstahl. Ich war voller Verbrecher, ey, auf einmal. So aus dem Nichts.
Gut, wollen wir mal nach oben gehen? Die 3 gehen vor, vorneweg Yuchi in seinem zerschlissenen, viel zu großen Kapuzenpulli, Ketten am Hosenbund, lange, blonde, verwuschelte Haare. Das Büro hat der gleiche gemeinnützige Träger angemietet, der auch das Kids, die Anlaufstelle für Straßenkinder, organisiert. Eine Sozialpädagogin steht den Momos zur Seite, hilft dabei, den Büroalltag zu stemmen oder neue Ideen umzusetzen. Nach Berlin und Essen ist Hamburg der 3. Standort der Straßenkinderinitiative.
Wir treffen uns meistens morgens um 10 hier im Büro und versuchen in letzter Zeit unsere Tage immer dann mit entweder einem kleinen Frühstück oder zumindest einer Besprechung irgendwie zu beginnen. So. In der Regel fangen wir dann an zu arbeiten, indem wir morgens erstmal unsere E-Mails checken, ob irgendwelche Einladungen, Newsletter, sonstigen Termine für Fachtage oder so reingekommen sind. Wenn ja, schauen wir uns natürlich an, sprechen im Team, ob wir daran uns irgendwie also partizipieren wollen, ob das uns passt, so, ob wir dafür Zeit hätten. Unsere Arbeit besteht aber auch viel darin, dass wir uns zum Beispiel hier mit den anderen Momos connecten.
7 Bundeskonferenzen haben die Momo-Aktivistinnen und Aktivisten seit 2014 organisiert. Auch Franziska Giffey, damals noch Bundesfamilienministerin, war zu Gast. Fachleute aus der Sozialpädagogik, von Jugendhilfeeinrichtungen aus ganz Deutschland diskutieren auf den Konferenzen aktuelle Probleme. Fehlende Notschlafplätze, eine verbesserungsbedürftige Unterstützung bei Behördengängen oder die Zustände in den deutschen Psychiatrien. Eine andere Forderung, die Abschaffung der geschlossenen Unterbringung für Kinder und Jugendliche. Für Simon steht fest, die Konzepte, nach denen heute Kinder und Jugendliche behandelt werden, diese Konzepte gehören auf den Prüfstand.
Einer dieser Punkte war halt dann auch zum Beispiel, dass viel zu schnell irgendwie schon 15-, 16-jährigen Kindern Diagnosen draufgedrückt werden und sie irgendwelche Tabletten schon bekommen. Also ich habe meine ersten Antidepressiva mit 16 bekommen, kurz vor meinem 16. So, das war Mirtazepin, Fluoxetin, so die Liste an Tabletten, das lang, die mir in der Zeit in diesen Kliniken irgendwie gegeben wurde. Und genauso wie die Diagnosen sehr wandelnd waren, so, aber das ist ja Quatsch, so. Also es macht ja keinen Sinn, so. Uns dann aufgrund von einem Stempel in eine Therapie gedrückt hatte, so, um es dann passend zu machen, das hat nicht so funktioniert, so. Ja.
Alle drei schöpfen Kraft aus der Arbeit für Momo. Alle drei wünschen sich mehr Hilfe für Straßenkinder, mehr Unterstützung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Etwa Hilfe beim Ausfüllen von Behördenformularen, die kaum jemand versteht.
Es ist halt ziemlich viel, was manche tragen. Wenn ich da mal an manche Leute denke, da frage ich mich krass, wie die überhaupt noch mit diesem Päckchen überhaupt noch am Rumlaufen sind und noch so eine Lebensfreude haben. So von Horrorgeschichten bis hin zu der besten Familie der Welt, bis hin zu Entführungen, Vergewaltigungen, Drogenhandel, Drogenmissbrauch, alles. Das Ding ist halt, in diesem Paket auch loszuwerden, dauert länger, als sie zu bekommen.
Das war das Wochenendjournal Kinder- und Jugendhilfe, Hamburgs Anlaufstellen am Limit. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Schröder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.